Hallo und schön, dass du hier bist bei Romis Recovery Reality. Ich bin Romy Hürbe und nach 20 Jahren Essstörung vollständig recovered. Heute lebe ich mein bestes Leben, ohne Masken, aber mit ganz viel Lebensfreude und Authentizität. Meine Mission ist es, lebenshungrigen Frauen zu helfen, genau das Gleiche zu tun. Dieser Podcast ist für dich, wenn du dir tiefe Transformation statt reiner Symptombekämpfung wünschst. Ich nehme dich mit auf den Weg in die Freiheit und teile ungeschminkt, was mir wirklich geholfen hat. Mit Herz, Klarheit und der Expertise als Deutschlands erster CCI-zertifizierter Recovery Coach. Mach es dir gemütlich mit deinem Lieblingstee und lass uns gemeinsam entdecken, wie viel größer dein Leben jenseits der Essstörung sein kann. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ich komme gerade von einem wunderschönen, entspannten, goldenen, ich wollte gerade Herbstspaziergang sagen, aber es ist ja immer noch Winter. Aber wenn man sich das Licht da draußen anguckt, könnte man echt denken, es ist Herbst und es ist einfach so, so wunderschön. Und ich habe gerade so beim Spaziergehen gedacht, also ich habe so viele Dinge neu entdeckt, einfach weil wir so gemütlich unterwegs waren. Und ich wohne ja in Jena an der Saale und ich habe mir so gedacht, was sind das für komische Vögel da auf dem Wasser? Wir haben Kormorane. Wusste ich auch noch nicht. Also, wenn man achtsam durch die Welt geht, entdeckt man doch immer mal noch ein paar neue Dinge. Und ja, aber darum soll es heute gar nicht gehen, denn diese Folge ist mal wieder ein Q&A. Und ich habe gerade überlegt, haben wir eigentlich überhaupt schon mal eins gemacht? Also wenn, dann wahrscheinlich nur eins, sondern es ist Ewigkeiten her. Aber ich dachte, es wird mal wieder Zeit, ein paar eurer Fragen hier persönlich zu beantworten. Und zwar war es ja so, dass ich auch für die letzte Podcast-Folge euch immer mal wieder gefragt habe, ob ihr so Fragen habt. Und ja, ihr habt Fragen, ganz oft aber auch zu anderen Themen. Und ich habe mir gedacht, hey, lass das einfach mal aufgreifen. Und weil es so viele Fragen waren, habe ich mir überlegt, hey, wir machen das einfach in zwei Teilen. Denn das waren wirklich so viele Fragen, dass jetzt bei einer Podcast-Folge euch wahrscheinlich der Kopf platzen würde. Also dachte ich, wir sortieren das Ganze mal ein bisschen thematisch. Und heute in Teil 1 wird es vor allem um euren Körper gehen. Also um Themen wie Hunger, Sättigung, Energie, wieso habe ich vielleicht, obwohl ich mehr Energie zuführe, gerade weniger, um Bewegung und ja, einfach um all die Fragen, die auftauchen, wenn dein Körper Dinge tut, die du wahrscheinlich gerade nicht verstehst, weil sie einfach mal so komplett paradox sind. Und nächste Woche in Teil 2 sprechen wir dann auch über deinen Kopf, also vor allem über Dinge wie Ängste, Körperbild und den inneren Kampf mit deinem Essstörungsanteil. Also, ich bin ready mit meinem Bald-Mami-Tee. Und falls du noch keinen hast, dann schnapp dir gern einfach auch ein leckeres Heißgetränk, mach's dir gemütlich und dann lass uns in eure Fragen eintauchen. So, ich nehme noch einen Schluck. Ja, genau. Also, die erste Frage war, warum habe ich kein Sättigungsgefühl bei Essanfällen? Sehr gute Frage, der ich jedoch sogar noch eine Frage zuvor stellen möchte. Und zwar, warum hat mein Körper überhaupt Essanfälle? Denn ein Essanfall, der offensichtlich mit einem fehlenden Sättigungsgefühl einhergeht, deutet auf eine starke zuvorgegangene Mangelernährung und einen großen Energie- und Nährstoffdefizit hin. Das wiederum führt dazu, dass der sogenannte Extremhunger entsteht. Das heißt, du isst und isst und isst und fühlst dich, als wärst du ein Fass ohne Boden. Wahrscheinlich spannt dein Bauch bereits, aber ein Sättigungsgefühl will sich einfach nicht einstellen. Und das ist super extrem verwirrend und beängstigend. I feel you. Ganz wichtig, du bist nicht kaputt. Dein Körper ist nicht kaputt, im Gegenteil. Er macht genau das, was er nach einer Restriktion, die sich evolutionär betrachtet für ihn anfühlt, wie eine lange Hungersnot, tun muss. Lass uns ganz kurz mal nochmal in die Wissenschaft dahinter eintauchen. Denn ich finde ja, unser Körper ist ein absolut wahres Wunder und Meisterwerk. Habe ich früher nicht so gesehen. Inzwischen bin ich einfach nur in ständiger Ehrfurcht davor, was er eigentlich die ganze Zeit macht. Denn er kann über eine lange Zeit mit extrem wenig Nahrung auskommen. Aber das hat einen Preis. Denn um das zu können, muss er die Energie, die ihm ja trotzdem Tag für Tag abverlangt wird, aus anderen Quellen beziehen. Und wenn er nicht genug über die Nahrung bekommt, dann nimmt er sie sich zunächst aus deinem eigenen Körper. Also da in den gespeicherten Kohlenhydraten, dafür sind die Kohlenhydratspeicher auch da. Aber diese Speicher sind ziemlich schnell leer. Wenn die leer sind, dann geht er an das gespeicherte Fett und wenn das dann zur Neige geht, dann geht's an die Muskeln und schließlich eben auch die Organe. Das heißt, dein Körper verdaut sich buchstäblich selbst, um diese Schäden wieder zu reparieren und um deinen Körper am Laufen zu halten, weil wahrscheinlich wirst du lange Zeit gar nichts davon merken. Ich merke das immer so bei meinen älteren Coaches auch so, ich sage immer so ab 50 aufwärts spätestens, dass der Körper einfach dann auch schon anfängt, irgendwelche Ausfallerscheinungen zu zeigen. Also das Denken nicht mehr so gut funktioniert oder es dann eben wirklich häufiger zu Knochenbrüchen und solchen Dingen kommt. Aber bis das passiert, dauert es meistens eine ganze, ganze Weile. Heißt aber nicht, dass die Schäden nicht schon entstanden sind. Das heißt, nur dein Körper kompensiert verdammt lange, bedeutet auch die Schäden, die entstehen, werden natürlich immer heftiger. Und um diese Schäden wieder zu reparieren, braucht dein Körper verdammt viel Energie. Deswegen sind sogenannte Essanfälle, die ich ungern so nenne, weil eigentlich, wie gesagt, ist es ja Extremhunger oder heilender Hunger, nur eine logische Folge. Und ich habe lange Zeit gesagt, ich hatte gar keinen Extremhunger. Stimmt eigentlich gar nicht, denn ich habe mir so ein bisschen weiter zurückgedacht und meine so richtig restriktiven Phasen, die haben ja so ungefähr mit 10, 11 bei mir angefangen. Und ich habe bereits nach Tagen von Restriktionen, an denen ich halt wirklich mit extrem wenig Nahrung ausgekommen bin, damals starke Essanfälle gekriegt, in denen ich mich einfach nicht mehr stoppen konnte. Und das hat mir so viel Angst gemacht, dass ich, wenn ich damals gekonnt hätte, also zum Glück hat mein Körper das verhindert, da in die Bulimie gerutscht wäre. Aber mein Körper konnte sich damals einfach, aus welchen Gründen auch immer, ich bin ihm heute sehr dankbar dafür, dass er es nicht konnte, der konnte sich nicht übergeben. Und so ist es bei mir damals, jetzt habe ich einen Schluck auf, na toll, klasse, im Abführmittelmissbrauch. Vorerst geendet, was, wie ich heute weiß, ja gar nicht funktioniert, weil der Körper einfach nur wasserlos wird, aber die Kalorien sind trotzdem aufgenommen. Und wie gesagt, das hatte zum Glück auch so viele Folgeerscheinungen in relativ kurzer Zeit, dass ich auch das wieder verworfen habe. Aber ich habe mich wirklich deshalb jahrelang, also weil dieser Extremhunger einfach immer wieder gekickt hat, im Kreis aus Verzicht und Überessen gedreht. Und dass es sowas wie Extremhunger gibt, das wusste ich damals gar nicht. Aber letzten Endes war es genau das, was mir damals passiert ist. Und auch nach dieser Frage hier klingt es sehr danach. Denn hinzu kommt, dass nach Hungerphasen deine Hunger- und Sättigungshormone, also vor allem Leptin und Ghrelin, komplett durcheinander gekommen sind. Leptin, also dein Sättigungshormon, ist nach einer Unterernährung im absoluten Keller. Also das ist schön zufrieden, wenn wir auch schön satt und zufrieden sind und gute Reserven haben, dann ja, kommt es relativ schnell. Und Ghrelin, dein Hungerhormon, das läuft auf Hochtouren, denn dein Körper merkt, hey, hier ist nicht genug Fett, gleich Energie, wir haben keine Reserven. Und das wiederum ist lebensbedrohlich. Bedeutet, dein Körper sagt, wir brauchen mehr, um die Speicher wieder aufzufüllen. Und so geht dein Ghrelin, ich stelle mir den immer vor wie so einen kleinen Gremling, durch die Decke und lässt dich einfach nicht mehr aufhören. Denn eine solche Hungersnot verunsichert deinen Körper zutiefst und er will dich beschützen, denn er weiß ja nicht, wann die nächste Hungersnot kommt. Daher will er erstmal alles, was er haben kann, haben, um wieder aufzubauen und zu speichern. Ich weiß nicht, ob du mich schon mal sagen hören darfst, wenn nicht, ich erinnere gerne nochmal dran, weil ich finde das Bild wirklich gut. Stell dir mal vor, du warst minutenlang unter Wasser gedrückt. Wenn du dann endlich auftauchen darfst, atmest du dann einmal kurz ein und sagst, okay, reicht wieder? Ich vermute nicht. Ich vermute mal, du wirst eher so nach Luft schnappen, wie eine Verrückte. Und wirst du denken, normale Menschen atmen aber nicht so. Stimmt, die wurden auch nicht unter Wasser gedrückt und hatten Sauerstoffmangel. Genau das Gleiche macht dein Körper mit Essen, sobald er wieder welches zur Verfügung hat. Und das ist schlau und richtig so. Das heißt, er hechelt im wahrsten Sinne des Wortes einfach alles an Nahrung, was du ihm dann gibst, weg. Lass uns doch gerne mal die Perspektive deines Körpers einnehmen. Ich liebe diesen Perspektivwechsel, weil ich habe ihn damals tatsächlich ein bisschen personifiziert und mir gedacht, hey, was, wenn mein Körper ein menschliches Wesen wäre, also wie so eine zweite Person, und ich ihn die ganze Zeit so behandelt hätte. Der Punkt ist, dein Körper vertraut dir und deiner Umgebung noch nicht. Er weiß ja nicht, dass du dich selbst in diese Hungersnot gebracht hast, sondern denkt, du bist in einer Umgebung mit absoluter Nahrungsknappheit, was sich für ihn lebensbedrohlich anfühlt. Daher gibt es auch bei den, also egal ob du jetzt eine handfeste Essstörung hast oder einfach wirklich auf diesen Diätenkreislauf kommst, auch in diesen klassischen Diäten den typischen Jojo-Effekt. Dein Körper wehrt sich einfach wirklich vehement dagegen, unter sein natürliches Setpoint-Gewicht, die, wie wir heute wissen, auch eher eine Range ist, herunterzufallen und verteidigt es mit allem, was er hat. Und wenn solche Hungersnöte oder auch eben Diäten, weil für ihn ist es das Gleiche, häufiger vorkommen, dann lernt dein Körper, nach dem Essen kommt wieder Restriktion und Kompensation. Also schnell alles reinholen, bevor wieder gehungert wird. Und Sättigung oder jetzt einfach dir Normalsättigung zu senden, während du eben isst, würde im Zweifelsfall bedeuten, zu früh aufzuhören. Und das wäre Lebensgefahr, denn dann hättest du die Speicher nicht aufgefüllt und bei der nächsten Hungersnot würdest du sofort umfallen. Lass das Ganze mal praktisch anschauen. Also, dein Körper braucht konsistente Beweise, dass du ihn nicht wieder aushungerst und die Hungersphase wirklich vorbei ist. Früher war es ja so, dass wenn Nahrung knapp geworden ist, wir migriert sind, bis wir eben wieder dahin gekommen sind, ja, wo es eben wieder Nahrung in Hülle und Fülle gab. Aber da haben Menschen wirklich, ja, teilweise auch Tage, Wochen oder Monate lang, je nachdem wie lange das ging, sehr, sehr wenig Nahrung bekommen. Ergo, sie waren in der Hungersnot, sind dann migriert und wenn sie dann an einem Ort gekommen sind, wo es wieder reichlich Nahrung gab, dann haben die Tage oder Wochen lang sogenannte Festessen abgehalten, um ihre Speicher wieder aufzufüllen. Das war total normal. Und das haben die auch nicht hinterfragt, weil da gab es ja keine Diätgesellschaft. Und dadurch haben sich die Hunger- und Sättigungshormone allmählich auch wieder normalisiert und der Hunger ist auf ein normales Level zurückgekehrt. Manchmal, das kann auch passieren, das ist mir auch passiert, haben wir aber auch erstmal gar kein Hungergefühl mehr. Oder es kommt erst dann, wenn wir anfangen zu essen und dann fühlt sich's aber so an, als könnte man gar nicht mehr aufhören. So ging es mir tatsächlich während meiner Recovery ganz häufig, also das ist nochmal so eine ganz besondere Form von Hunger. Und in meinem Find Your Satisfaction Online-Kurs habe ich dazu auch nochmal ganz, ganz viele Hintergründe und Strategien in vielen praktischen Videos und Worksheets zusammengefasst, die dir helfen, deine Ängste vor diesem Extremhunger, der letztendlich, wie gesagt, ja ein heilender Hunger ist, zu überwinden. Denn ohne den geht's nicht. Und du findest in dem Kurs auch nochmal Ideen zu Mahlzeitenstrukturen, Tools, wie du Fearfoods überwinden und vor allem aber auch Vertrauen in den Prozess aufbauen kannst. Aber lass uns hier mal trotzdem so in ein paar kurze, konkrete Tipps schon einsteigen. Wie gesagt, ich schaff's nicht, den ganzen Kurs hier zu wiederholen. Das wäre etwas irrsinnig, weil es wirklich so viel ist. Aber das Wichtigste erstmal in Kürze ist wirklich regelmäßig. Bedeutet mindestens alle 3 Stunden. Auch und besonders, wenn du keinen Hunger hast. Ich weiß, super anti-intuitiv. Deswegen klappt's auch mit dem intuitiven Essen noch nicht. Und, auch das sehe ich sehr, sehr häufig, spar deine Kalorien nicht für später auf. Also oft ist ja auch so dieses Night-Eating, dann eher in der Nacht zu essen, weil sich's dann sicherer anfühlt. Oder du weißt, okay, jetzt habe ich alle Energie oder ich habe noch so viel Puffer, sage ich jetzt mal, dass ich dann einfach ein bisschen mehr essen kann. Das ist so voll die Erlösung. Das ist letzten Endes auch der Türöffner für einen neuen Essanfall dann. Denn letzten Endes ist dieses Aufsparen wie Öl ins Feuer kippen. Das macht einfach alles nur noch schlimmer, weil der Mangel über den Tag sich ja schon aufgebaut hat. Und ich weiß, auch das ist wahnsinnig schwer, weil es einem einfach echt Angst macht, nicht kompensieren. Auch wenn es sich zu viel anfühlt. Also was meine ich mit kompensieren? Nicht dafür extra bewegen, nicht dafür wieder erbrechen oder Abführmittel nutzen oder was auch immer, um diese Energie wieder loszuwerden. Du brauchst sie. Auch wenn sich das zu viel anfühlt und dein Kopf das gerade nicht glauben kann. Das muss er nicht, er wird es erleben. Und ich verspreche dir, wenn du deinen Körper machen lässt, dann kommt dein Sättigungsgefühl auch zurück. Aber dein Körper braucht Zeit und Beweise, um wieder zu vertrauen und damit auch, also einfach auch dafür, dass deine Zellen heilen können, weil die haben, wie gesagt, Schaden genommen. Und auch deine Hormone, die brauchen Zeit, um sich wieder zu regulieren. Also das hängt wirklich sehr diffizil miteinander zusammen. Und ich weiß, es ist beängstigend. Aber dein Körper weiß, was er tut und will heilen. Der ist nicht gegen dich. Also hilf ihm. Okay, Frage 2. Woher bekomme ich Orientierung, wie viel ich essen muss? Also Portionierung, Mindestmengen etc. Super Frage, die ich mir zu Beginn meiner Recovery auch gestellt habe, weil ich einfach auch völlig lost war. Ich hatte überhaupt keine Ahnung mehr von Portionsgrößen und das, was ich gegessen habe, das kam mir ja schon viel vor. Das heißt, ja, es war einfach schwierig. Und ich verstehe diese Verwirrung, weil man hört ja auch heutzutage irgendwie alles Mögliche. Und wenn man dann noch über Social Media scrollt, dann ist gleich aus. Aber die Frage zeigt, dass du bereits verstanden hast, dass dein Körper erstmal Struktur und Sicherheit braucht und nicht gleich zum intuitiven Essen springen kann. Also hier ist schon sehr viel Bewusstsein. Und tatsächlich ist die Frage auch gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich habe damals, wie gesagt, dann auch in meiner Verzweiflung noch mehr What I Eat in a Day Videos geschaut als eh schon. Aber wer hätte es gedacht? Natürlich von Menschen, die die Figur hatten, die meiner Essstörung gefallen haben. Getreu dem Motto, ist so, dann siehst du auch so aus. Was natürlich nicht klappt. War also nicht die beste Idee und ist auch das, was ich absolut nicht empfehlen kann. Ich habe mich damals dann tatsächlich selber herangetastet und mir selber eine Essensstruktur erstellt, um meinem Körper einfach erstmal wieder Sicherheit zu geben. Also ich habe mir auch teilweise vorgestellt, ich sage, okay, ich war ja sehr häufig in Kliniken, also gerade eben auch so mit 16, 17 Jahren war ich ja viel in Kliniken, aber selber eben nicht wegen der Essstörung dort, heißt, ich wusste aber, wie die anderen essen müssen. Und habe mir daran orientiert so ein bisschen eine Essensstruktur erstellt und dann zusätzlich noch auf weitere Hungersignale wie mentalen Hunger, reaktiven Hunger und Co. geachtet. Wie gesagt, all diese Hungerarten erkläre ich auch nochmal im Satisfaction-Kurs näher. Inzwischen habe ich in den 6 Jahren meiner Arbeit als Recovery Coach auch viele Kliniksernährungspläne gesehen und selbst die sind sich tatsächlich nicht einig. Also weder was die Mahlzeitenstruktur angeht, noch die Mengen. Es gibt aber mehrere Möglichkeiten, wie du dich Portionsgrößen und auch den Mindestmengen annähern kannst. Also was du machen könntest, ist zum Beispiel einen Ernährungsplan von einer, und hier meine ich wirklich auf Essstörungen und spezialisierten Ernährungsberatung erstellen zu lassen. Ich weiß, die sind wahnsinnig schwer zu finden und ich kann nach wie vor irgendwie immer noch nur die englischsprachigen empfehlen, weil die einfach doch nochmal, ich weiß auch nicht, was mit denen anders ist. So, wenn jemand wirklich jemand Guten in Deutschland kennt, dann bitte alle Tipps und Empfehlungen zu mir. Ich suche jemand in Deutschland. Wer Englisch spricht und einen Tipp braucht, schreibt mir bitte einfach, ich empfehle weiter. Aber da wird wirklich ein Plan für dich auf deine Verhältnisse eingestellt und der kann natürlich dann auch immer wieder angepasst werden. Zweite Möglichkeit, das habe ich auch ein Stück weit getan, lass dir helfen von Menschen in deinem Umfeld mit einem gesunden Essverhalten. Ich weiß, das ist manchmal schwer zu finden, weil, wie gesagt, heutzutage so, so viele auch von dieser Diätgesellschaft geprägt sind. Aber wenn du jemanden kennst, der wirklich ein freies, gesundes Essverhalten hat, dann lass dir von dieser Person helfen und bitte sie um Hilfe. Denn diese Person kann dir helfen beim Portionieren normaler Portionsgrößen, damit du überhaupt erstmal wieder ein Gefühl dafür bekommst, was jetzt eigentlich normal ist. Könnte sein, dass sich dein essgestörter Anteil anbrüllt und sagt, oh, das ist viel zu viel, die will mich messen, ne. Ja, hat meine auch gesagt. Heute denke ich mir so, die waren echt noch mild mit mir. Ja, also es kann aber hilfreich sein, wenn du gerade sagst, ich weiß es einfach nicht, dir da helfen zu lassen. Oder, denn ich weiß, für andere funktioniert es prima, frag dich doch mal, hey, wenn meine Freundin zu Besuch wäre, die keine Essstörung hat und bei der ich möchte, dass sie einfach wirklich satt und zufrieden vom Tisch aufsteht und nicht denkt, boah, wo war ich denn hier? Die hat mich hier voll hungern lassen. Wie würdest du ihr einen Teller zusammenstellen? Und dann mach das Gleiche für dich, weil für andere können wir das. Vielleicht bist du auch jemand, der gerne für andere kocht oder packt. Ich bin mir sicher, das fällt dir deutlich leichter. Dann orientier dich daran. Und auch in meinem Find Your Satisfaction Kurs, ich weiß, ich wiederhole mich heute, aber ich habe so viele Themen, die gerade in diese Richtung gehen, dort drin behandelt, findest du auch einen Plan für eine hilfreiche Essensstruktur, auch Beispiele für Mahlzeiten, Beispiele auch für Teller mit Portionsgrößen, dann auch meinen Ansatz, um vom strukturierten Essen nach Plan auch wieder zurück zum intuitiven Essen zu kommen, denn das braucht tatsächlich auch erstmal eine Brücke, sowie auch hilfreiche Tools fürs Essen und aber auch, weil ich weiß, auch das wird aufpoppen, für den Umgang mit Schuldgefühlen und vieles, vieles mehr. Aber zurück zum Plan. Ganz egal, welcher Plan. Jeder Plan ist immer nur eine grobe Struktur für deine Sicherheit und das absolute Minimum. Ich weiß, dein Kopf hört gerne Maximum. Nein, Minimum bedeutet, wenn du mehr Hunger hast, und das gilt tatsächlich auch für die meisten Klinikspläne, dann ist mehr. Ich weiß, es gibt immer noch Kliniken, die sagen, du musst dich an den Plan halten, du darfst kein Essen auf dem Zimmer haben. Ne. Es ist aber wichtig, die meisten Klinikspläne sind ebenfalls viel zu gering berechnet. Das heißt, wenn du spürst, ich habe mehr Hunger, dann hast du nichts falsch gemacht, dann hat dein Körper einfach absolut recht und der Plan war zu niedrig. Der ist nur deine Grundabsicherung. Der hat meistens den Energiebedarf, den normale, gesunde Menschen ohne Hungersnot brauchen. Dein Körper braucht mehr. Dein Körper hat also recht. Worauf du auf jeden Fall achten solltest, also neben der Regelmäßigkeit und auch den Mengen, denn wir können natürlich auch viel Volume-Food essen, habe ich auch probiert, funktioniert auch nicht. Bau wirklich in jede Mahlzeit Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette ein. Jeder Makronährstoff ist essentiell und wichtig und bitte jetzt nicht super eindeutig einseitig mit einem wahnsinnigen Berg Protein und 3 Nudeln, ja auch das habe ich hingekriegt, oder einem Berg von Salat und 3 Nudeln. Wir brauchen wirklich jeden Makronährstoff in ausreichender Menge. Heißt, also vielleicht als ganz, ganz grobe Orientierung. Ich gebe ungern wirklich Zahlen raus, weil ich weiß, wie das ist, weil sich das Gehirn dann hinhängt. Aber wir brauchen ein Minimum von 2500 bis 3000 Kalorien und mehr täglich in aktiver Recovery. Ist wirklich wissenschaftlich belegt. Und schade, dass ihr das jetzt nicht hören konntet. Markus sitzt gerade im Nebenzimmer und gähnt aus tiefstem Herzen. Es ist 19.20 Uhr. Ich habe keine Ahnung, was der Mann die Nacht angestellt hat. Ich weiß nicht. Zu lustig. Sorry. Okay, weg zum Plan. Also, wir brauchen, wie gesagt, gerade wenn ihr Extremhunger kriegt, dann auch durchaus 4.000 bis 8.000. Ich weiß, das klingt jetzt unnormal viel. 8.000 Kilokalorien. Das ist normal. Habe ich auch tatsächlich in vielen, vielen Recovery-Prozessen selber mitbegleitet und gesehen. Und gute Nachricht, es hört wieder auf. Du brauchst nicht dein Leben lang so viel, aber eine bestimmte Zeit lang. Und wenn du dich dann noch bewegen solltest und dagegen kompensierst mit Bewegung, dann brauchst du nochmal deutlich mehr, weil das will ja auch noch ausgeglichen werden. Und auch noch eine weitere Ausnahme, wenn du noch sehr jung bist, brauchst du ebenfalls deutlich mehr. Also du brauchst ein Minimum von 3500 Kalorien, da sich dein Körper bis zum 25. Lebensjahr immer noch im Aufbau befindet. Also da gibt es bestimmte Körperteile, zum Beispiel auch so Augen und solche Geschichten, Gehirn, die noch immer nicht fertig entwickelt sind. Und ich weiß, das klingt verdammt viel, aber dein Körper braucht es. Denn er ist, wie gesagt, nicht wie normale Menschen, also bitte normal jetzt auch in Anführungszeichen, du bist auch normal, aber du hast keine normale Erfahrung gemacht, so meine ich's, sondern wie einer, der aus einer Hungersnot kommt. Siehe, wie gesagt, auch die Frage davor, die trifft hier auch ganz gut zu. Warum braucht er diese Mengen? Er muss deinen Stoffwechsel wieder hochfahren. Also vielleicht merkst du auch, wenn du noch nicht wirklich ein Hungergefühl hast, dass das Essen erstmal Ewigkeiten im Magen liegt. Das liegt daran, dass einfach alles runtergedrosselt ist. Wahrscheinlich sind auch deine Schilddrüsenhormone im Keller. Auch das ist normal, weil einfach ja der Körper in diese Schutzprozesse geht. Die normalisieren sich übrigens auch wieder mit mehr Ernährung, also mehr Energie. Außerdem repariert dein Körper, wie gesagt, sämtliche Zellen wie Knochen, Organe, deine Hormone und dein Gehirn. Und das kostet unglaublich viel Energie. Viel mehr, als ein Mensch braucht, der keine Hungersnot hinter sich hat. Deswegen können wir uns da auch mit normalen, Anführungszeichen, Menschen nicht vergleichen. Nicht mit Männern, nicht mit egal wem, mit niemandem. Und wie gesagt, deswegen sind die Klinikpläne leider auch oft noch zu niedrig berechnet. Aber wir brauchen wirklich krasse Mengen. Und vielleicht denkst du jetzt, oh mein Gott, so viel schaffe ich nie, ich habe gar keinen Hunger. Ich weiß. Dein Hunger ist am Anfang kein zuverlässiger Indikator. Noch nicht. Und Essen trotz fehlenden Hunger ist wie Medizin nehmen. Das ist wirklich Selbstfürsorge. Weil, ich sag mal, wenn dich jetzt ein heftiger Infekt erwischt, dann nimmst du Antibiotika ja auch nicht nur, weil du Lust drauf hast. Ich kenne niemanden, der Lust hat, Antibiotika zu nehmen. Und ich weiß, mit fehlendem Hunger oder vielleicht gar noch zusätzlich fehlendem Appetit ist es schwerer. Aber dann achte auf so Signale wie mentalen Hunger, wie deinen Food-Fokus, meine Güte. Und lass dich davon leiten. In meiner Erfahrung war es so, dass ich wirklich am Anfang, also damals habe ich gesagt, ich habe mechanisch gegessen, aber ich finde, das klingt irgendwie auch immer so, weiß ich nicht, wie so ein Roboter. Ich nenne es heute wirklich lieber selbstfürsorglich gegessen. Also wirklich alle 3 Stunden, egal ob ich Hunger oder Appetit hatte oder nicht. Davon, also ich habe gleich gesagt, so Rumi, warte nicht drauf, versuch's nicht damit zu begründen. Wir essen, egal was ist. Und ich weiß, es fühlt sich absolut falsch an. Aber das war der einzige Weg, meinem Körper zu zeigen, ich meine es ernst und wir sind sicher. Heute ist es so, dass ich Hunger und Sättigung total normal wieder spüre und ich auch nicht mehr angeblich satt bin nach einem Biss vom Kuchen. War damals tatsächlich so. Denn wie gesagt, auch ich habe damals unter einem vorzeitigen Völlegefühl gelitten. Und dafür war diese Struktur und auch das Essen lernen auch ohne Hungergefühl extrem wichtig. Hilft mir übrigens auch heute noch, weil manchmal sind die Tage einfach so, dass, weiß ich nicht, es einfach total chaotisch ist. Und dann denke ich mir, dann gibt es halt Mittag heute 2 Stunden früher und keine Ahnung. Also für solche Situationen ist es auch mega hilfreich, wenn wir das einfach üben. Und lustigerweise hat, obwohl ich gedacht habe, ich habe überhaupt keinen Hunger oder ich schaffe das nie, dann meistens doch mehr reingepasst, als ich dachte. Also bei mir war wirklich der Magen dann doch hungriger, als die Augen dachten. Aber ich musste es mir wirklich erlauben und zulassen. Also, keine Sorge, du wirst nicht für immer nach Plan essen müssen. Aber jetzt gerade ist Struktur dein Freund und nicht dein Feind. Denn sie gibt dir erstmal die Sicherheit, bis dein Körper dir wieder vertrauen kann und, auch wichtig, du ihm. Okay, Frage 3. Ich glaube, 2 haben wir noch. Angst vor Kohlenhydraten, aber ich weiß, ich brauche sie für Sport. Was soll ich tun? Das ist eine super spannende Frage, in der eigentlich sogar gleich 2 Themen drin stecken, aber ich versuche mich zu fokussieren. Die erste ist die Angst vor Kohlenhydraten, aber auch die Einsicht, dass sie für den Körper wichtig sind, wenn sie hier auch noch sehr selektiv betrachtet werden, nämlich in dem Fall nur für den Sport. Und das zweite Thema ist immer noch Sport in der Recovery und, was ich so ein bisschen auch lese, der Versuch, den Körper funktionstüchtig dafür zu halten und als Erlaubnis bestimmte Dinge oder insgesamt vielleicht auch mehr essen zu dürfen. Deswegen möchte ich dir zur Beantwortung dieser Frage gern noch eine andere Perspektive geben. Du brauchst keine Kohlenhydrate für Sport. Du brauchst Kohlenhydrate für dein Leben. Sport ist letzten Endes optional und ein Benefit, wenn du genug Energie hast. Und ganze Makronährstoffe zu fürchten und dementsprechend auch zu vermeiden, hält dich fern von dieser so dringend benötigten Energiebalance. Wenn wir eine komplette Nährstoffgruppe meiden, können wir nicht in Energiebalance kommen. Aber ich verstehe die Angst super gut, denn auch ich habe sehr, sehr lange Zeit Low Carb gegessen, was, wie ich dann jetzt hinterher weiß, woran es lag, bei mir auch wirklich zu krassem Brain Fog, zu Dissoziation, ständiger Müdigkeit und wirklich krasser Kraftlosigkeit geführt hat. Nicht gleich am Anfang, aber mit der Zeit. Also auch mein Körper hat irgendwann gesagt, ey, ich kann einfach nicht mehr. Und jetzt nochmal so die unbequeme Antwort, aber ich weiß, du weißt es wahrscheinlich selber. Sport in der Recovery ist wie Autofahren mit angezogener Handbremse. Ja, man kann mit Sport recovern. Also wie gesagt, ich bin da nicht super strikt. Aber es ist einfach deutlich anstrengender und du musst auch deutlich mehr essen als ohne Sport. Und zwar von allem. Auch und besonders Kohlenhydrate. Denn dein Körper braucht einfach alles an Energie für die Heilung. Nicht nur, wenn du Sport machst. Und du musst dir Essen und schon gar nicht einzelne Makronährstoffe wie Kohlenhydrate nicht erst verdienen. Denn selbst wenn du es jetzt mit Sport schaffst, mehr Kohlenhydrate zu integrieren, würde dadurch ja deine Angst bleiben, was passiert, wenn du Kohlenhydrate isst, ohne Sport zu machen. Das wäre dann der direkte Weg in eine Quasi-Recovery und das wäre echt schade. Wie gesagt, auch hier habe ich ein paar Jahre drin verbracht. Also das ist ja wirklich nicht Fisch und nicht Fleisch. Du hast halt von nichts was. Du hast nicht den Benefit der Essstörung und nicht die Benefits, die deutlich mehr überwiegen, einer vollständigen Recovery. Also bitte bleib da nicht stehen. Das tut mir immer so leid. Und ich möchte dich einladen, wirklich auch nochmal zu versuchen, deine Angst zu verstehen. Denn woher kommt denn eigentlich die Angst vor Kohlenhydraten? Ich weiß, ich erwähne sie oft, aber der Punkt ist wirklich, die Diätkultur hat uns eingeredet, dass Carbs, also Kohlenhydrate, gleich böse sind und dick machen. In Wahrheit ist es aber so, dass Kohlenhydrate die bevorzugte Energiequelle deines Gehirns sind. Also allein dein Gehirn braucht, Achtung, jetzt sind es mal Zahlen, die ich wirklich liebe, dein Gehirn braucht jeden Tag circa 130 Gramm Glucose. 130 Gramm. Das sind etwa 6 bis 7 Scheiben Brot. Nur fürs Denken. Da hast du noch nichts anderes gemacht. Noch nicht mit dem Finger gewackelt, nichts. Du hast nur gedacht. Und denken tun wir viel, weil wir können nicht nicht denken. Probier das mal. Wenn doch, dann wärst du gut in Meditation, in Meditation. Einfach mal den Kopf ausschalten. Aber selbst das braucht Energie. Also nein, es funktioniert nicht. Und dazu kommen dann noch Dinge wie deine roten Blutkörperchen, das Nierenmark und andere Organe, die ebenfalls Kohlenhydrate zum Funktionieren brauchen. Insgesamt braucht dein Körper im Ruhezustand, also etwa 200 Gramm Glucose täglich, im Ruhezustand, wenn du im Bett liegst. Und wenn du dann noch Sport machst, dann kommen je nach Sportart pro Stunde nochmal 30 bis 90 Gramm dazu. Das sind keine extra Kohlenhydrate zum Verdienen, das ist das Minimum, damit dein Körper überhaupt funktioniert. Und ohne die Kohlenhydrate hast du wahrscheinlich ähnliche Erscheinungen wie ich damals. Vielleicht nicht sofort, aber mit der Zeit. Also Brain Fog, also so dieses Gefühl von Nebel, ich bin irgendwie so ein bisschen in Watte gepackt oder nicht ganz da. Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, vielleicht fällt dir auch Lernen schwerer, was früher leichter ging. All solche Sachen. Und auch beim Sport. Und es scheint dir, also die du die Frage gestellt hast, ja sehr bewusst zu sein, kommt es zu Leistungseinbrüchen und langfristig sogar gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Denn wenn deine Glykogenspeicher in den Muskeln und der Leber nicht ausreichend gefüllt sind, dann sinkt die Leistungsfähigkeit deutlich. Bei intensivem Sport ohne genügend verfügbare Kohlenhydrate kommt es zum Beispiel zu früher Ermüdung, geringerer Motivation. Also ich bin mir sicher, du schaffst es wahrscheinlich, dich mit Disziplin zum Sport zu bewegen. Aber ganz ehrlich, mit Sport aus Freude hat das nicht mehr viel zu tun. Und es reduziert deine Leistungsfähigkeit. Das heißt, auch das Anstrengungsempfinden ist spürbar erhöht und die Trainingsqualität leidet merklich. Also ich habe das damals auch gemerkt, da war ich so in meiner Hit-Phase. Ich dachte, ich sterbe dabei. Oder wenn ich hier den Berg hochgelaufen bin. Ich dachte einfach nur, ich sterbe. Nein, ich hatte Kohlenhydratmangel, weil davon gab es einfach zu wenig. Und das ist genau das, woran man es vielleicht merkt. Und ich weiß, du kriegst es mit Disziplin hin, aber das ist nicht das Ziel. Und besonders bei Belastungen mit hoher Intensität oder Tempowechseln oder Sprints können eben Leistungseinbußen entstehen, da der Körper für diese Aktivität prima auf Kohlenhydrate angewiesen ist. Die typischen Anzeichen eines Kohlenhydratmangels während des Sports sind auch ziemlich vielfältig und meist auch deutlich spürbar. Also zum Beispiel Müdigkeit oder Erschöpfung bereits bei geringer Belastung, verminderte Ausdauer und Leistungsfähigkeit, Muskelschmerzen oder Muskelkrämpfe während oder nach dem Training, Schwindel- und Konzentrationsprobleme, also Schwindel hatte ich damals auch echt heftig dann irgendwann, ungewöhnliches Hungergefühl trotz kürzlicher Nahrungsaufnahme, also auch hier Extremhunger kann durch die Decke gehen. Und bei einem niedrigen Blutzuckerspiegel können zusätzlich Schwitzen, Herzrasen, Blässe um Mund und Nase, Heißhunger, weite Pupillen und Zittern auftreten. Und viele Sportler, also zum Beispiel auch im Radsport ist auch extrem, kennen das Phänomen als Hitting the Wall oder der Saft geht aus. Und das ist nicht einfach nur ein Bild, das ist wirklich Fakt. Weil die Speicher einfach leer sind und dann geht nichts mehr. Ja, das wären die kurzfristigen Dinge, die passieren können. Und dann hat das Ganze aber auch noch langfristige Risiken. Also bei einer anhaltenden, zu geringen Kohlenhydratzufuhr während einem regelmäßigen Training können wirklich ernsthafte Probleme entstehen. Zum Beispiel allgemeine Leistungsschwäche und Abgeschlagenheit, also auch an Tagen, wo du vielleicht keinen Sport machst, unzureichende Regenerationsfähigkeit, erhöhte Verletzungs- und Infektionsanfälligkeit durch ein geschwächtes Immunsystem, auch super, Muskelabbau, da der Körper bei intensiver Belastung Proteine zur Energiegewinnung abbaut, also Muskeln. Und gerade für Frauen ist ein Kohlenhydratmangel im Sport hat einfach noch weitreichendere Konsequenzen als für Männer, da das weibliche Hormonsystem extrem sensibel auf diese Energiemängel und vor allem auf den Kohlenhydratmangel reagiert. Heißt, der Körper interpretiert den Mangel sofort als Hungersnot und schaltet überlebenswichtige Systeme, wie zum Beispiel die Fortpflanzung ab, um Energie zu sparen. Dann kommt es zum sogenannten RETS, also Relative Energy Deficiency in Sport, und hypothalamischer Amenorrhoe, also dem Ausbleiben deiner Periode. Wenn du dazu nochmal mehr wissen möchtest, dann hör super gerne auch nochmal in Podcast-Folge 20 rein. Und auch etwas, was wir nicht haben wollen, der Cortisolspiegel steigt an, um durch den Abbau von körpereigenen Strukturen, also zum Beispiel Muskeln, Energie bereitzustellen. Ein chronisch erhöhtes Cortisol fördert wiederum Wassereinlagerung und, auch was wir ja eigentlich nicht wollen, hemmt die Fettverbrennung. Paradoxerweise eben oft am Bauch. Was eben das so, ich mache Sport, aber ich kriege das am Bauch einfach nicht weg. Liegt meistens an einem Energie- und an einem Kohlenhydratmangel. Und wie gesagt, auch die Geschlechtshormone werden unterdrückt. Häufig sieht man auch so ein sogenanntes Puffy Face. Also viele Sportlerinnen zum Beispiel, die sind vielleicht super trainiert und so, haben aber ein ziemlich breites, aufgedunsenes Gesicht, also wirklich Wassereinlagerung drin. Und auch deine Schilddrüsenhormone geraten durcheinander, was wie gesagt zu einer Schilddrüsenunterfunktion als Schutz deines Körpers begünstigen kann. Und das merkst du so an Symptomen wie ständigem Frieren, Müdigkeit, trockene Haut. Der Körper hält hartnäckig an Gewicht fest, trotz viel Sport und trotz wenig Essen. Also das ist dann wirklich das, wo ich auch häufig Verzweiflung sehe, so dieses, das klappt jetzt irgendwie nicht mehr und ich mache das Gleiche wie früher und irgendwie so nehme ich jetzt nicht weiter ab, Verzweiflung. Das liegt daran. Und bei sehr intensiven Belastungen kann es zudem zu einem zu einer metabolischen Azidose, klingt klasse, meint aber eigentlich nur eine Übersäuerung kommen, die die Enzyme des Stoffwechsels hemmt und die Leistungsfähigkeit drastisch reduziert. Heißt, die Regeneration nach dem Training dauert deutlich länger, was ja auch nervig ist. Du siehst also, dein Körper braucht, und zwar wirklich groß geschrieben braucht, Kohlenhydrate nicht als Belohnung oder nur für den Sport, sondern als Grundversorgung. Das heißt, Reis, Brot, Pasta, Kartoffeln, Schokolade, Riegel, whatever, sind Medizin für deinen Stoffwechsel. Du musst dir Kohlenhydrate nicht durch Sport verdienen. Du darfst sie essen, weil du lebst. Du brauchst sie, weil du lebst. Und diese Angst vor Kohlenhydraten ist letzten Endes erlernt. durch unsere Diätgesellschaft, die immer wieder einzelne Makronährstoffe, wie jetzt aktuell immer noch das Protein, auf den Podest stellt und damit ja aber automatisch anderen Makronährstoffen eine unwichtige oder gar böse Rolle zuspricht. Früher war es das Fett, dann letztens die Kohlenhydrate, dann mal gucken, wann Proteine verteufelt werden, keine Ahnung. Kidding. Aber du siehst, was ich meine. Also in dem Moment, wo einem was so hochgelobt wird, muss irgendwas anderes runterfallen. Aber bitte mach dir immer wieder bewusst, du bist nicht mit Angst vor Kohlenhydraten auf die Welt gekommen. Im Gegenteil, also Muttermilch schmeckt ja auch nicht ohne Grund süß. Das hat einen Grund. Es handelt sich hier wirklich um eine Fehlprogrammierung deines Gehirns, die du wieder entkoppeln darfst. Und gute Nachricht, das geht auch. Und wie entprogrammierst du dein Gehirn jetzt wieder? I know, die Antwort gefällt dir jetzt wahrscheinlich nicht. Aber es gibt nur einen Weg, indem du anfängst, Kohlenhydrate wieder zu integrieren, auch wenn es Angst macht. Fang gern klein an, wenn dir das leichter fällt. Und integriere ein bisschen mehr Kohlenhydrate in jeder Mahlzeit. Ich selbst habe meine Kohlenhydratmengen damals auch eher stetig gesteigert. Also wenn du kannst und die gleich integrieren kannst, super, go for it. Ich will dich nicht bremsen. Ich erzähle nur, wie ich es gemacht habe, aber es gibt, wie gesagt, nicht nur einen Weg. Aber ich habe meine Kohlenhydratmengen damals dann wirklich, als ich gemerkt habe, Mist, irgendwie, wenn es zu wenig waren, dann ist mir wirklich komisch. Ich habe die wirklich stetig gesteigert und dadurch gemerkt, dass zum Beispiel mein Brain Fog viel besser wurde. Und dadurch habe ich dann auch angefangen, dem Prozess zu vertrauen. Aber das geschieht nicht über Wissen, also auch nicht über das, was ich dir hier gerade erzähle, sondern nur durch Handlung. Denn dass du sie brauchst, weißt du bereits genau, sonst hättest du die Frage nicht so gestellt. Also, nutze dieses Wissen und erlaube dir, Beweise zu sammeln, dass es okay ist und sicher ist, Kohlenhydrate zu essen. Und dann sogar die positiven Auswirkungen zu spüren. Nicht nur an Sporttagen, sondern besonders auch an Tagen ohne Sport. Mir hat damals, wie gesagt, auch meine Sportpause in diesem Prozess sehr geholfen, wieder Vertrauen in meinen Körper, aber auch in Kohlenhydrate und auch generell in alle Lebensmittel wieder aufzubauen. Puh. Noch ein Schluck Tee. So. Letzte Frage, Frage 4. Ich fühle mich so faul, weil ich nicht mal x bis y 1000 Schritte schaffe. Ich, wie gesagt, nenne keine Zahlen, weil ich weiß, ihr vergleicht euch gerne, aber die Frage gestellt hat, wird es wissen. Also, ich fühle mich so faul, weil ich nicht XY 1000 Schritte schaffe, trotz mehr Essen und Energie. Und diese Frage zeigt einen der größten Widersprüche in der Recovery überhaupt. Du isst mehr, gibst dir vielleicht sogar noch mehr Ruhe und deine Energie wird weniger. Also paradox könnte man meinen und völlig unlogisch. Aber tatsächlich macht dein Körper gerade alles richtig und was du erlebst, ist ein Zeichen von Heilung, nicht von Schwäche oder Faulheit, wie du es nennst. Und ich gehe auch gleich nochmal näher darauf ein, warum das so ist. Aber erstmal, wer hat eigentlich entschieden, was die anstrebenswerte Schrittzahl ist, um kein, in Anführungszeichen, fauler Mensch zu sein? Sämtliche Vorgaben, die man heutzutage findet und über die sich die Wissenschaft durchaus auch immer noch nicht einig ist, geht vom angeblichen gesundheitlichen Nutzen aus, macht aber keine Aussagen über den Charakter von Menschen, so wie du es hier gerade über dich machst, in dem Moment, wo du dich als faul bezeichnest. Aber selbst das macht keiner. Also ja, es gibt vielleicht sogar Vorgaben für Schritte, aber keiner davon sagt, nur wenn du die nicht gehst, bist du faul. Das ist eine Bewertung von deinem essgestörten Anteil. Und diese verurteilende, kritische Stimme in dir, die macht deinen Wert und deinen Charakter abhängig von einer bestimmten Zahl. Das ist, wenn wir es jetzt nochmal neurobiologisch betrachten, der Versuch deines Gehirns, Sicherheit zu erlangen, indem es einer selbst auferlegten Regel oder auch Erwartung folgt. Mit Fakten hat das jedoch nichts zu tun, auch wenn das Gefühl, und ich weiß, ein Gefühl wiegt stark, sehr stark ist. Der Punkt ist, selbst wenn man sich auf eine angeblich richtige oder gesunde Schrittzahl einigen könnte, was wie gesagt auch noch viel zu einfach betrachtet wäre, wäre es für dich in der Recovery absolut das Ungesündeste, was du tun könntest. Denn dein Körper braucht gerade jetzt Ruhe, nicht Schritte. Und das ist keine Faulheit, sondern Heilung. Aber woher kommt eigentlich diese Schritte-Obsession? Heutzutage ist es ja so, dass wir unseren Körper und unser Leben eigentlich auf jede erdenkliche Weise tracken können. Also egal, ob das jetzt Kalorien-Apps, Fitness-Tracker, die 10.000-Schritte-Regel oder die permanente Erinnerung einer Apple Watch, alle Bewegungsringe zu schließen ist. Und all diese finanziell für die Entwicklung dieser sehr spannenden, also das ist eigentlich nur für die Entwickler spannend, die, wie gesagt, genau diese Tools auf den Markt gebracht haben. Denn das gab es ja bis vor wenigen Jahren so noch gar nicht. Und bis es diese ganzen Dinge gab, haben wir auch eher noch auf unseren Körper gehört, anstatt uns von diesen Zahlen abhängig zu machen. Also ich erlebe wirklich heute auch Menschen ohne Essstörung, die plötzlich aufhüpfen und sagen, oh, ich muss aber noch, weiß ich nicht, so und so viel 100 Schritte schaffen. Und dann rennen die in der Küche rum. Und ich denke mir so, echt jetzt? Das gab es bis vor ein paar Jahren nicht. Und all diese Dinge sind also eine Erfindung der Diätkultur und Fitnessindustrie, die Milliarden Umsätze damit macht, dass wir uns nur noch auf diese Zahlen fixieren und dabei dann aber den Kontakt zu uns selbst und unserem Körper immer mehr verlieren. Klasse, könnt ihr uns immer mehr sagen, was wir tun sollen. Also, lass uns zum Beispiel mal diese sich hartnäckig haltende 10.000-Schritte-Regel genauer anschauen. Ich wusste übrigens gar nicht, dass die schon so alt ist. Denn tatsächlich handelt es sich dabei um einen Marketing-Gag aus den 1960er Jahren. Und zwar von einem japanischen Schrittzähler-Hersteller Yamasa, der sich für diese Zahl ganz zufällig entschieden hat. Weil, Fun Fact, diese Zahl, das japanische Schriftzeichen für 10.000, also dieses Schriftzeichen für 10.000, ähnelt einem rennenden Menschen. Echt jetzt? Es gibt also absolut keine wissenschaftliche Grundlage, und Leute haben das wirklich inzwischen erforscht, weil die hatten ja ein paar Jahre Zeit. Es gibt keine wissenschaftliche Grundlage dafür, und neuere Forschungen zeigen, dass es deutlich weniger Schritte braucht für einen gesunden Lebensstil. Aber auch hier, es reicht nicht aus, die Schrittzahl allein zu betrachten. Und solange du unter einer Essstörung leidest, hast du eh schon einen ungesunden Lebensstil. Also zu sagen, hey, ich muss für einen gesunden Lebensstil so und so viele Schritte machen, während du an einer Essstörung leidest. Ja, kurze Verwirrung. Wenn der Schrittzähler also dazu dient, deine Essstörung am Laufen zu halten, dann ist der Fokus auf Schritte für dich sogar gesundheitsschädigend und nicht gesundheitsfördernd. Was dein Körper gerade wirklich braucht ist, also gerade in aktiver Recovery, aber auch noch eine ganze Zeit danach, Ruhe. Ruhe ist das Produktivste, was du tun kannst, und je mehr, desto besser. Dein Körper arbeitet bereits auf Hochtouren und kann dies am besten, wenn ihm nicht noch zusätzlich Energie weggenommen wird. Denn auch wenn du es nicht merkst, er repariert gerade Organe, Knochen, Hormone, dein Gehirn. Und das passiert im Ruhezustand und nicht beim Gehen. Denn dann muss er sofort Energie für diese heilenden Prozesse abziehen, weil irgendwie muss er ja noch deine Beine in Bewegung bringen. Heißt also, jede Energie, die du also in Bewegung steckst, fehlt für die Heilung und verlängert den Prozess. Und dein Körper ist super schlau und weiß das. Deswegen sendet er dir auch gerade trotz mehr Energie Müdigkeit und verlangt nach Ruhe. Er hat seine Priorität gesetzt, und die gute Nachricht ist, also weil da steckt nämlich auch was sehr Positives drin, er vertraut dir bereits so weit, dass er das Gefühl hat, er kann dich auch mal ausruhen lassen, ohne dass du deswegen verhungerst. Also wenn wir uns da nochmal die Migrationstheorie im Hintergrund behalten. Ich sag, wenn du dazu mehr wissen willst, Satisfaction. Das ist also ein gutes Zeichen, dass dein Körper dir auch diese Ruhe erlaubt, jetzt wo du mehr isst. Und erst wenn deine Heilung fortgeschritten ist, kommt auch deine echte Energie zurück. Ich habe das selbst erlebt und ich sehe es auch bei meinen Coaches immer wieder, und jeder ist verwirrt. Also du bist damit nicht alleine. Sobald der Körper das Zeichen zum Heilen bekommt durch mehr Energie, kommt es so oft zu einer Müdigkeit und manchmal, wie gesagt, sogar zu Infekten, weil der Körper endlich den Impuls bekommt, alles zu reparieren. Ich erinnere mich echt noch so gut an das Gefühl und wie sehr mich meine Essstörung sich angebrüllt hat, dass ich jetzt faul und schwach werde. Lustigerweise ist genau das Gegenteil passiert. Ich habe in meiner Sportpause sogar Muskelmasse aufgebaut und das in völliger Ruhe. Das weiß ich, weil ich ja damals mich noch gewogen habe und diese Waage, wie gesagt, auch so andere Marker wie Fett, Muskeln, bla 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 alles angezeigt hat. Aber in völliger Ruhe, die Muskelmasse ist stetig nach oben gegangen. Wir brauchen also keine Bewegung, um Muskeln aufzubauen, sondern im Gegenteil, wenn du zu viel davon machst oder nicht genug Energie hast, dann baust du die Muskeln sogar ab. Ich glaube nicht, dass es das ist, was du willst. Und hier vielleicht nochmal so ein paar Dinge, die du deiner Essstörungsstimme entgegensetzen kannst. Also wenn deine Essstörungsstimme sagt, du bist faul, du solltest dich mehr bewegen, dann halte die Realität vor Augen. Du gibst deinem Körper, was er braucht. Und das ist Ruhe, weil sonst wärst du nicht so müde. Deine Essstörung sagt, alle anderen schaffen x-tausend Schritte. Die Realität? Alle anderen sind auch nicht gerade dabei, von einer lebensbedrohlichen Krankheit zu heilen. Und überhaupt, woher wissen wir denn, wie viel die gehen? Meistens ist das auch nur eine Vermutung. Und Ganz ehrlich, den meisten gesunden Menschen ist es egal. Also die würden kein schlechtes Gewissen bekommen, selbst wenn die Uhr mal nur ein paar hundert Schritte anzeigt oder sie vergessen, die anzulegen. Da passiert gar nichts. Ich weiß, heutzutage sind sehr viele Menschen auf Zahlen fixiert und umso mehr wir uns damit geben, umso krasser wird das auch. Aber ich kann es aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, weil tatsächlich, also dass das mal in meinem Leben passiert, hätte ich auch nie gedacht. Aber ich habe seit letztem Jahr Oktober auch so einen Apple-Terroristen vererbt bekommen. Also der wäre entweder weggeflogen, weil so viel kann man damit auch nicht mehr machen, oder an meinem Handgelenk gelandet. Und ich war wirklich mega skeptisch und habe mir gedacht, ey, sobald ich merke, irgendwas macht mir hier irgendeinen Muss oder einen Zwang, dann kommt das Ding sofort wieder ab. Weil, was ich jetzt sehe, ist, meine Ringe, die ich sah, irgendwie, ich weiß gar nicht, wo man die einstellen kann, ich habe mich nicht damit beschäftigt, die schaffe ich so gut wie nie. Das stresst mich aber auch nicht mehr, weil sonst hätte ich, wie gesagt, die Uhr direkt wieder abgelegt. Also ich war da sehr, sehr vorsichtig auch, als ich das Ding bekommen habe. Ich erfreue mich eigentlich eher daran, dass man so die Bilder im Hintergrund einstellen kann und programmiere die dann so, dass es immer zum jeweiligen Outfit passt. Das ist so mein kleiner Tick. Und ich finde die Schlaffunktion ganz praktisch, weil man einfach auch mal sieht, so, hey, war ich vielleicht ein bisschen spät im Bett oder solche Sachen. Aber auch hier, das kann sehr schnell ein Zwang werden. Wenn ich merke, dass das passiert, lege ich das Ding ab. Und ich gehe auch immer mal Tage komplett ohne raus. Weil das Schöne ist, heute bewege ich mich wann und so viel, wie ich Lust habe. Nicht, weil mir eine App sagt, dass ich das muss. Die Grundlage dafür war aber, Vertrauen in meinen Körper aufzubauen. Und das ging nur, weil ich mir eine komplette Pause bei gleichzeitigen, also wirklich beides zusammen, Wiederherstellen meiner Energiebalance, also gleich mehr Essen, erlaubt habe. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir in der Recovery lernen, ich meinen Wert von jeglichen Zahlen entkoppelt habe. Das ist wirklich ein Prozess, aber es ist möglich. Also, was kannst du jetzt als nächsten Schritt tun? Ich meine, es ist Januar. Wahrscheinlich sind immer noch einige Menschen auf Fitness, auf Diät, Detox, Dingens, keine Ahnung was. Mir auch egal, ich kriege das nicht so mit. Ich bin irgendwie nicht mehr in der Bubble drin, aber ja, wahrscheinlich haben die meisten gerade schon wieder aufgegeben, weil bei den allermeisten hält das höchstens 14 Tage an. Aber falls noch welche drin sind, wie wäre es mal mit einem Fitness-Tracker-Detox? Weil die Frage zeigt auch, wenn du noch weißt, wie viele Schritte du pro Tag schaffst, dann hast du wahrscheinlich noch einen Tracker oder eine Uhr oder whatever. Nimm sie ab. Mindestens für eine Woche, besser zwei, da erst dann so wirklich diese erste Entspannung spürbar wird. Also ich habe es bei der Waage damals auch gemerkt, so die erste Woche war noch so, in der zweiten wurde es schon deutlich besser. Und dein Kopf braucht einfach ein bisschen Zeit, sich erstmal daran zu gewöhnen, wieder ohne externes Messgerät zu sein. Wenn das ein so großes Ziel ist für den Beginn, dann starte mit einem Tag. Mach's als Experiment. An einem Tag passiert gar nichts. Da verändert sich auch dein Körper nicht. Und beobachte mal, wie fühlt es sich an, nicht zu zählen, es nicht zu wissen. Viele meiner Coaches berichten auch, ich habe sie nicht draufgebracht, die sind irgendwann selber draufgekommen. Weil das ist das Schöne, dass sie sich eben selber ihre Ziele setzen. Die haben irgendwann berichtet, oh, es war voll die Entspannung, das mal nicht zu wissen, auch mal nicht aufstehen zu müssen, weil irgendwas piep winkt oder keine Ahnung was. Es ist einfach auch so eine schöne Ruhe. Vielleicht nicht sofort, aber in der Regel kommt es relativ schnell. Und check wirklich mal jeden Tag und besonders in Momenten, wo du versucht bist, den Tracker wieder anzulegen, mit dir ein und frag dich, was braucht mein Körper wirklich? Wie fühle ich mich gerade? Welche positiven Zeichen sendet mein Körper auch, dass ihm die Ruhe vielleicht gut tut? Und sammle so stetig neue Beweise, dass das, was du gerade tust, das Richtige ist. Und hier nochmal jetzt für den konkreten Fall auch nochmal ein paar Reframing-Sätze. Also zum Beispiel, anstatt dir zu sagen, boah, ich bin so faul, versuch's mal mit, ich erlaube meinem Körper zu heilen. Und statt, ich schaffe nicht mal x-tausend Schritte, versuch's mal mit, mein Körper nutzt seine Energie für Wichtigeres. Weil genau das tut er. Also, egal wie du dich gerade fühlst, du bist nicht faul, du bist am Heilen. Und Heilung ist verdammt harte Arbeit, auch wenn man sie von außen nicht sieht. Und eines Tages wirst du wieder Energie haben für Bewegung, die dir wirklich Freude macht. Und ich sag dir, das wird sich dann richtig geil anfühlen. Und diese Bewegung wird befreit sein vom Zwang, damit irgendein bestimmtes Ergebnis erzielen zu müssen. Aber jetzt gerade ist Ruhe das Mutigste und Beste, was du tun kannst. Also mach dir immer wieder bewusst, dieser Zeitraum geht vorbei. Siehe auch letzte Podcast-Folge. Du machst es genau richtig. Hui. Hui, lange Folge heute und ich habe sie schon geteilt. Ja, wie gesagt, das waren eure Fragen, die vor allem erstmal so auf die körperlichen Themen gingen. Auch wenn man, wie du siehst, also man kann den Körper und den Kopf eigentlich nicht wirklich voneinander trennen. Deswegen sage ich auch immer, es ist eine psychische Erkrankung. Also wir arbeiten vor allem auch im Coaching viel mit den Denkmustern, mit den Ängsten dahinter, mit deinen Identitätsbestandteilen, die in der Regel immer in der Kindheit liegen und dann solche Überzeugungen entwickeln, dass du dich an solche Zahlen oder Dinge klammerst. Aber ich hoffe, die Folge hilft dir und du verstehst deinen Körper jetzt ein bisschen besser und sie hilft dir vielleicht auch ein Stück weit mehr Mitgefühl deinem Körper gegenüber zu bringen. Dein Körper ist weder dein Feind, noch ist er kaputt. Er macht genau das, was er nach einer Essstörung tun muss. So. Nächste Woche geht's weiter mit Teil 2. Da sprechen wir, wie gesagt, dann über den Kopf, also über Fearfoods, Körperbildängste, den Essstörungsanteil und wie du alte Muster auch durchbrichst. Selbst wenn das Leben vielleicht gerade chaotisch ist, also auch so zwischen Familie und Co., weil ich weiß, wir recovern nicht unbedingt in der Bubble, sondern da sind vielleicht noch Kinder, die was von einem wollen und so weiter. Und ich verlinke dir auf jeden Fall auch nochmal den Find Your Satisfaction Online-Kurs in den Show-Modes, denn der ist ein echter Booster für dein gesundes Ich und darin sind so viele Argumente und Handwerkszeug, die ich dir einfach an die Hand geben kann, sodass dein gesundes Ich endlich die Kraft findet, sich gegen die Angst deines Essstörungsanteils zu stellen und daran zu wachsen. Und zwar in deinem Tempo und wann immer du es brauchst, weil du kannst dir das einfach dann angucken, wann du möchtest, so oft wie du möchtest, wann immer du möchtest. Und noch eine gute Nachricht, finally again, nachdem ich den letzten Platz so schnell vergeben hatte. Im Februar, und ich weiß nicht, wie lange ich jetzt wirklich noch neue Coachings onboarde, also gerade auch für die Freedom Journey, weil die geht ja 3 Monate und wie gesagt, Ende Juni kommt der kleine Nachwuchs und es wird eine Pause geben. Aber im Februar werden nach längerer Zeit nochmal 2 Coachingplätze frei. Und zwar einer, und das ist jetzt wirklich ein Novum, ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, in meinem intensivsten Programm Recovered Soul. Also das ist wirklich das, an dem ich Tag für Tag an deiner Seite bin und dir in schwierigen Situationen auch zwischen den Coachings persönlich zur Seite stehe und wir gemeinsam durch diese schwierigen Situationen hindurchgehen und ich dein gesundes Ich unterstützen kann und dir helfe, das zu stärken. Und auch noch ein Platz in der Freedom Journey, meinem 3-Monats-Signature-Programm, was sich mega krass bewährt hat, wo du sowohl die 1-zu-1-Coachings bekommst, als aber auch Unterstützung in der Soul Group, wo du nicht nur von meinem Wissen und meiner Erfahrung profitierst, sondern auch der Erfahrung der anderen Frauen, die den Weg gerade an einem ganz ähnlichen Punkt wie du gehen. Und ich muss sagen, also ich habe wirklich, also die Soul Group habe ich ja jetzt auch schon anderthalb Jahre fast laufen. Wow, lang. Aber ich habe die wirklich noch nie so unterstützend und so hilfreich erlebt wie jetzt gerade. Also diese Gruppe ist like mindblowing. Denn sie alle haben das gleiche Ziel. Ein Leben in Freiheit und sie sind auch noch unglaublich hilfsbereit untereinander. Und jedes Mal, wenn sie einander unterstützen, stärken sie wiederum ihr gesundes Ich, was man auch wiederum merkt. Also, wie gesagt, diese Gruppe ist so unheimlich unterstützend, einfühlsam und ermutigend, dass selbst ich aus jedem Gruppencall mit so viel Energie und Dankbarkeit rausgehe. Also an dieser Stelle auch mal wirklich ein großes Shoutout. Ich weiß, ihr hört auch zu. An jeder einzelne meiner Soul Sisters, die ich wirklich so unglaublich ins Herz geschossen habe. Und ey, ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf Ende des Monats freue, weil dann findet in Jena das 2. persönliche Soul Group Treffen statt, in dem wir diese Online-Verbindung auch ins echte Leben holen. Und inzwischen haben wir auch für die Soul Group ein eigenes Forum und das kannst du dir sogar ein bisschen so vorstellen wie so ein Q&A. Weil du kannst dort einfach jederzeit, egal wann, Tag, Nacht, whenever, jederzeit wirklich deine Fragen stellen und nach Unterstützung fragen. Und du erhältst sie nicht nur durch mich, sondern durch die ganze Gruppe. Und zwar nicht nur Unterstützung oder Tipps oder wie auch immer, sondern auch Verständnis ohne Verurteilung. Also egal, was du da für eine Frage stellst, es gibt keine Frage, die zu doof ist. Es wird aber immer jemanden geben, der da ist. Oder wo du auch einfach Erfolge feiern kannst oder was auch immer. So, wo du einfach merkst, hey, ich bin nie alleine. Ich glaube, das ist das größte Feedback, was diese Gruppe immer wieder gibt. So, genug geschwärmt. Nee, eigentlich nicht, aber ich höre jetzt auf. Also, wenn du dich für eins der beiden Coaching-Programme interessierst oder mehr dazu wissen möchtest, dann hüpf gerne einfach mal auf meine Website. Ich verlinke die dir nochmal in den Shownotes. Oder such dir auch einfach in meinem Calendly direkt einen Termin für einen kostenfreien Discovery Call aus, in dem wir gemeinsam schauen können, was für dich jetzt gerade der sinnvollste und hilfreichste Weg ist. Denn egal wie viele Fragen ich hier beantworte, also ich habe ja auch wirklich nicht viel Hintergrundinfos dazu, nichts ist so individuell und so wirksam, wie wenn ich dich dort abholen kann, wo du gerade stehst und auch mehr Kontext zu dir und deinem individuellen Weg habe. Und in diesem Sinne freue ich mich sehr auf die Fortsetzung nächste Woche. Ich sende dir ganz viel Liebe und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du dir Zeit für eine Tasse Reality mit mir genommen hast. Ich hoffe, diese Folge hat einen kleinen positiven Unterschied in deinem Tag gemacht. Mit deiner 5-Sterne-Bewertung kannst du genau diesen Unterschied auch im Leben anderer lebenshungriger Frauen bewirken, die diesen Podcast noch nicht gefunden haben und sich ebenfalls nach einem Leben in Freiheit und Authentizität sehnen. Ich danke dir von Herzen und freue mich, auf Instagram mit dir in Kontakt zu bleiben. Alle Links findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.